Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der M-Art Vision Podcast-Serie Diese Hände bewegen. Viel Vergnügen! Hallo zusammen, ich darf heute zu Gast sein bei einem der bedeutendsten Denker unserer Zeit, Peter Sloterdijk. Herr Sloterdijk, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch.
Herr Sloterdijk, Sie sind 1947 in Karlsruhe geboren, hatten einen holländischen Vater und eine alleinerziehende deutsche Mutter, waren auch 78 und 80 in Indien in einem Ashram. Und da beschreiben Sie die Umstimmungserfahrung, die Sie dort erlebt haben, als eine irreversible, ohne die Ihre Schriftstellerei nicht zu denken sei. Hat sich diese Erfahrung in der Intensität bis heute erhalten?
Nein. Die Erfahrung als solche hat sich erhalten, aber die Intensität wechselt natürlich Jahreszeit und Lebenszeit bedingt mit der Zeit dahin. Ich würde allgemein davon sprechen, dass in jüngeren Jahren gemachte Erfahrungen einer altersbedingten Nachdunkelung unterliegen und wie alte Bilder ja auch ein Firnis und eine Verdunkelung erfahren. So ist es auch hier der Fall. Mit anderen Worten, diese Erlebnisjuwelen, nicht? Die sind heute in einem etwas dichteren Etui eingepackt und ich müsste mich stärker konzentrieren, um die wieder heraufzurufen. Aber ich mache meine jetzigen Erfahrungen natürlich im Lichte der vorherigen neu. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es relativ leicht ist, wieder auf pessimistische Gedanken zu kommen. Nicht? Das ist die Einladung zum Pessimismus kommt von vielen Seiten, nicht? Und wenn man nicht irgendwo so eine Richtung hat, in der man sich wirklich orientiert, so wie sich die Muslime nach Mekka ausrichten, nicht? Ist man heute eher der Desorientierung ausgeliefert. Aber ich habe schon noch sozusagen meine Sonnenaufgangsstelle, die in der Tat im Osten liegt und kann ich mich sehr gut orientieren.
Sonnenaufgangsstelle ist natürlich ein gutes Stichwort zur der nächsten Frage, weil ich zitiere Sie, wer am Morgen aufwacht und sich nach einer Anlaufphase im Bad als den oder die wiedererkennt, der oder die sich am Abend zuvor niedergelegt hat, darf als stabil und darum änderungstolerant gelten. Wer hingegen Grund zur Annahme hat, der Wiedererkennungseffekt könnte sich auch einmal nicht einstellen, ist gefährdet und wohl zu vielen, ja zu allem bereit, um die Identität zu verteidigen, von der er oder sie glaubt, sie komme ihm oder ihr abhanden. Wem sind Sie denn heute Morgen im Spiegel begegnet?
Mir geht es heute anders. Ich nehme den Erstkontakt mit mir selber nicht mit Hilfe des Spiegels auf. Ich kann mir immer gut vorstellen, wie Menschen im frühen 19. Jahrhundert gelebt haben, als der Spiegel noch nicht zum Haushaltsgegenstand geworden ist, der überall aufgetaucht war. Der Besitz von Spiegeln war ja bis dahin eher ein aristokratisches Privileg und die meisten Menschen wussten nicht, wie sie aussehen. Oder nur ganz selten. Und es gab ja keine ruhig haltenden Wasserflächen, in denen man sich ansehen konnte, keine Fensterscheiben, in denen man bei richtiger Beleuchtung sein eigenes Bild sehen konnte. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, haben Menschen sich so gesehen oder so gefühlt, wie sie behandelt wurden. Oder wie dass sie sich selber so vorkommen, wie sie sich eben in der Reflexion des anderen Blickes oder des Stimmtones, mit dem man angesprochen wird, empfindet. Und wenn man als gleichgültiges Etwas behandelt wird, dann entsteht keine besonders günstige Meinung im Selbstgefühl von sich. Ja. Aber ich glaube, um auf Ihre Frage zurückzukommen, mein Erstkontakt ist einfach der, dass ich aufwache und Profit ziehe aus der Deprogrammierung, die der Nachtschlaf sozusagen am eigenen Selbst hervorgebracht hat. Also man hat nicht sofort die gleichen Themen wie am Abend zuvor im Kopf. Man ist sich selber ein wenig im guten Sinne des Wortes fremd geworden, frei geworden von der Selbstprogrammierung. Und dieser schöne morgendliche Saum des Tages, die erste Viertelstunde, wo man halb jemand, halb niemand ist, ist doch eine sehr kostbare Zeit. Ja.
Da leiten Sie schon wieder zur nächsten Frage übrig, weil bei der Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich ehrlicherweise auch mal auf Stirnrunzeln gestoßen. Und ich wurde dann gefragt, Peter, wer? Und deshalb zwei Fragen zu Ihrer Selbsteinschätzung. Sind Sie berühmt?
Nun ja, bei mir selber bin ich nicht berühmt, sondern ich bin mit mir sozusagen belastet, beziehungsweise mit mir beauftragt. Berühmt bin ich bei einer kleinen sozusagen Generationskohorte, die Anfang der 80er Jahre mein erstes Hervortreten als Schriftsteller miterlebt haben und die daher auch so diese Überraschung kennen, dass es einen Autor gibt, mit dem man wieder rechnet. Und ich habe mich jetzt seit 40 Jahren von diesem Zeitpunkt angerechnet bis heute als Autor behauptet und habe für diese Kohorte, wenn man so sagen kann, die zwischen 1983 und 1999 auch aufmerksam war, also einen gewissen Erkennungswert, Wiedererkennungswert erlangt. Es gibt sehr viele Jüngere, die denen mein Name nichts bedeutet. Das wiederum ist wenig betrüblich, wenn man weiß, dass es heute in Amerika zahllose Jugendliche gibt, die, wenn nach Marilyn Monroe gefragt wird, auch sagen, Marilyn who?
Genau.
Ja, das ist sozusagen auch eine,
ja, so eine logische Abfolge.
Also,
aber die zweite Frage, die daraus schließt, ist, oder die ich auch habe, ist dann, sind Sie denn erfolgreich? Und wir kommen nachher noch zu dieser Kohorte, die Sie da beschreiben. Aber würden Sie sich auch als erfolgreich im Sinne von, ich habe noch was zu sagen oder wenn ich was sage, das wird noch gehört?
Ja, das ist keine einfach zu beantwortende Frage. Mir kommt da in den Sinn, dass Kurt Tucholsky Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre in der Endspielphase der Weimarer Republik so einen Seufzer von sich gegeben hat, ungefähr in der Tendenz, ich habe Erfolge, aber ich habe keinerlei Wirkung.
Ja.
Also wenn man die Unterscheidung von Erfolg und Wirkung zugrunde legt, würde ich in der Tat sagen, dass auf der Erfolgsseite ein paar Pluspunkte zu notieren sind, auf der Wirkungsseite eine Reihe von Fragezeichen.
Ja, aber das interessiert mich nachher noch später, aber Sie sind ja auch begeisterter Radfahrer.
Ja, das lässt nach, aber es ist für die letzten 20 Jahre meines Lebens ein markanter Punkt.
Aber wie muss ich die Frage richtig stellen? Muss man als Philosoph ein guter Radfahrer sein oder muss man als Radfahrer ein guter Philosoph sein?
Ja, ich glaube, der Zusammenhang ist bei mir eher zufälliger Art. Die meisten Philosophen sind ja Produzenten von Gedanken, die im Sitzen gedacht werden.
Ja.
Wogegen Nietzsche als Wanderer Einspruch erhebt mit der Mahnung, allen Gedanken zu misstrauen, die nicht beim Gehen im Freien gedacht worden seien.
Ja, ja.
Also ich glaube, ich habe eine sehr günstige Mischung zwischen dem Sitzen am Arbeitsplatz, dem Sitzen auf dem Fahrrad und dem Wandern in der Natur entwickelt, und es würde mich, wenn man sich unter malerischen Aspekten echt eher dem Plein Air, dem Freiluft-Genre zurechnen würde, oder dem Atelier, würde ich mehr sozusagen für einen Platz unter dem offenen Himmel votieren.
Ja. Also fast wie hier im Wintergarten.
Ja, ja. Also ich würde auch sagen, ich bin dann eher so ein Plein Airist. Ne? Obwohl ich mehr so mit einer inneren, mit einer sozusagen meine Bilder mit einer psychischen Kamera aufnehme. Etwa. Ich behaupte ja eigentlich, dass die beste Fotografie gar nicht mit Kameras gemacht wird, sondern die besten Filme sind die menschlichen Nervensysteme auf die Anblicke Spuren prägen, und die werden dann irgendwann so in der privaten Dunkelkammer entwickelt.
Nicht? Ja, da haben Sie ja, Sie sagen selber, Sie gehören zu dem Jungmännertypus der Vaterlosigkeit, wie Sie sagen. Und dass dies eine große Chance enthält, denn man kann sich von diesem Über-Ich aus der Kultur herausziehen. So wird Bildung noch ernsthafter, denn man ist nicht nur ein Erbe. Selbstüberforderung und Selbstzweifel ohne a priori wohlwollenden Blick eines stützenden, liebenden, bedingungslos liebenden Vaters. Man fällt also über sich selbst, man kann sich auch nicht daran gewöhnen, in der eigenen Haut zu stecken, was mit einer ursprünglichen Verlassenheit zusammenhängt. Meine Frage nun, gilt das auch im Falle der Mutterlosigkeit?
Nein. Meine Mütter sind sowieso ontologisch schwer greifbare Geschöpfe. Man muss sich von ihnen herkommend denken und kann es nicht. Also da ist ein Bezug auf einer Quelle, aus der man nur auftaucht, aber nicht, sich nicht als eingetaucht imaginieren kann. Nein, das mütterliche Erbe ist natürlich bei mir sehr stark. Sie hat mir so den Sinn für das Sprachliche mitgegeben. Sie hatte selber so ein Naturtalent des schriftlichen, aber auch mündlichen Ausdrucks. Und sie hatte eine gewisse Heiterkeit, also in ihren mittleren Jahren zumindest. Nicht? Und ich konnte immer mit diesem Goethe-Vers viel anfangen, wo er davon spricht, von Mütterchen habe er die Frohnatur und die Lust zu fabulieren. So etwas gibt es bei mir auch. Ja. Also ohne Fabulierlust wäre das Leben, ich will nicht sagen ein Irrtum, aber nur halb so farbig.
Aber diese Vaterlosigkeit ist dadurch auch an manchen Stellen in Ihrem Leben Angst aufgetreten, die aber dann zur Selbsterhaltung oder auch zur Triebfeder des Fortschritts wurde.
Ich würde das nicht als Angst beschreiben, aber als eine Hohlstelle oder sozusagen ein Sog, mir hier etwas Fehlendes selber einzuverleiben. Und das übersetzt sich in die Bereitschaft, in einem sehr, sehr breiten Horizont zu suchen und zu probieren.
Mhm. Ja. Sie sagen, Menschen können keine Individuen sein. In der heutigen Gesellschaft besteht demnach, wie ich meine, durch unsere Überindividualisierung, da muss doch eigentlich eine permanente Überforderung und auch Selbstverachtung entstehen. Sprich, das Individuum ist eine leere Hülle, die gefüllt werden muss. Und so entstehen Pseudo-Identitäten, wie Sie auch sagen. Der vielgepriesene Individualismus ist also eine Sackgasse, Fragezeichen. Mhm. Ist Ihre Philosophie für Individuen oder die Gesellschaft oder gleich ganz groß die Menschheit?
Nun gut, bei der Menschheit landet man früher oder später unweigerlich, wenn sozusagen die Abstraktion hinzukommt. Also ich fange ja ganz elementar an und ich behaupte, insofern, dass es keine Individuen geben kann, weil jeder Einzelne immer schon mit unsichtbaren Zwillingen umgeben ist. Nicht? Und wir haben ja eben über die Mutterfunktion gesprochen. Nicht? Bei Hegel findet sich dieser bedeutende Satz in den psychologischen Überlegungen der Enzyklopädie: Die Mutter ist der Genius des Kindes. Ja, also er geht da offenbar auch schon von so einer Art Zwillingspsychologie aus. Das heißt, es gibt eine Seele für zwei Individuen. Mhm. Ja, oder andersherum gesagt, es sind auch zwei Seelen in einem Individuum. Und ich denke, das hat Zukunft, denn jeder Mensch, der zur Welt gebracht wird, ob man es männliches oder weibliches Kind, lebt in bestimmten Beseelungsverhältnissen oder Begeisterungsverhältnissen von der Außenwelt her. Und bei normal verlaufender individuelle Entwicklung mit einer Mutter, mit einer Familie, mit Geschwistern, bildet sich im Inneren jedes Einzelnen sozusagen eine Paarstruktur, vielleicht sogar eine triadische Struktur. Ne? Ich glaube, man sollte vielleicht den Theologen das Privileg entreißen, über Trinität nachzudenken und sich lieber fragen, ob nicht die Seele selber immer schon auch eine trinitarische, in diesem Sinne dreifaltige Struktur besitzt, nicht? Ja, nämlich, dass sie in sich selber eine Ich-Du-Form hat, an deren Rand sozusagen ein Es steht oder ein Er. Ein Er, ein Es, das in der Analogie die Funktion des Heiligen Geistes übernehme, beziehungsweise den Gemeingeist, der sich dann auf eine Mehrzahl hin öffnen kann. Also das ist so meine Privatmythologie, wenn man so will, die mir in der Auseinandersetzung mit den psychologischen Systemen des 20. Jahrhunderts mehr und mehr zugeflogen ist.
Also ist die Beantwortung der Frage eigentlich die, dass Sie sagen, das Individuum liest zwar Ihr Buch alleine vielleicht, aber dadurch überträgt es sich erstens auf die inneren drei Gestirne, die da in jedem herrschen und somit natürlich auch gleichzeitig auf die Außenwelt desjenigen übertragen wird.
Ja, also es gibt tatsächlich auch in der Geistesgeschichte solche Figuren, sowohl der Augustinus, der auch von die Dreifaltigkeit überall wiederfindet, auch in der Seele des Menschen selber, aber auch im Manichäismus, wo man immer von einem Zwilling gesprochen hat. Das heißt, kein Mensch kann allein sein. Nicht? Ich glaube auch, dass diese sehr alte Tradition, die in der westlichen Welt aufgekommen ist, von den Engelfantasien, nicht? Dass die psychologische Relevanz haben. Nicht? Und dass die Römer recht hatten, wenn sie am Geburtstag eines Individuums nicht nur die Tatsache feiern, dass ein Mensch von diesem Tag an in der Welt ist, sondern dass der Mensch an diesem Tag ein Bündnis mit seinem Genius eingeht. Ja, also es gibt keine Einzelmenschen, sondern es gibt immer nur das Individuum zusammen mit seinem Genius. Und solange ein Mensch am Leben ist, geht nach guter römischer Überzeugung unsichtbar hinter dem Einzelnen der Genius mit der erhobenen Fackel. Und solange sie hochgehalten wird und brennt, ist sein Lebensanimus auch noch unterstützt durch hilfreiche Kräfte. Und wenn der Genius die Fackel senkt, das ist das eigentliche Sterbezeichen.
Ja. Ja.
Das sind eigentlich sehr schöne Bilder, die sozusagen psychologische Unmöglichkeit des völligen Einsamseins negieren. Ja. Das lässt sich nicht leicht übersetzen in die alltägliche Erfahrung in der Vereinsamung. Nochmal, wir führen eine zu große und auch gefährliche Rolle spielt. Ja. Weil gerade einsame Menschen dazu neigen, sich irgendwelchen oder von Einsamkeit gefährdete Menschen dazu neigen, sich bedenklichen Kollektiven an den Hals zu werfen.
Ja. Ja. Das ist
aber die Gefahr. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Seele selber auf Ergänzung angelegt ist. Ja. Und wenn es eine Verbrecherbande ist, man ist eigentlich auf Teilhabe vom seelischen Apparat her
ausgelegt.
Angelegt.
Ja. Ja. Sie haben auch von sich gesagt, Sie fühlen sich wie ein Alien. Können Sie jungen Philosophen oder Philosophinnen zuhören oder sind Sie auf einem Lebensniveau, das damit keine Zeit verschwenden darf?
Also nun ja, ich war ja etwa 30 Jahre lang als Hochschullehrer tätig und habe in dieser Zeit einige Energie investiert in das Zuhören und in das Lesen von Überlegungen junger Leute. Aber dieser Abschnitt in meinem Leben, also die Zeit, in der ein Überschuss an pädagogischem Eros vorhanden war, ist doch ziemlich deutlich zu Ende gegangen. Ich habe erst vor einem Jahr noch eine überhängende Dissertation einer Studentin zu Ende betreut, mit dem durchaus deutlichen Empfinden, dass ich damit zufrieden bin, dass es vorüber ist.
Ja. Welcher Frage gehen Sie selbst heute aus dem Weg? Oder welche Frage müssen Sie sich noch stellen? Also wie weit greift die Endlichkeit Ihrer Überlegungen ein, beziehungsweise sind Sie quasi auch gezwungen, heute schneller zu denken als mit 30? Also es waren jetzt drei Fragen auf einmal, vielleicht nochmal von Anfang an. Also welche Frage gehen Sie aus dem Weg vielleicht für sich, weil Sie sagen, interessiert mich nicht mehr oder kann ich vielleicht nicht mehr beantworten?
Ja, also ich bin ganz allgemein sehr desinteressiert geworden an Fragen so allgemeiner Sozialphilosophie. Also das sind Dinge, die mich im Moment viel weniger berühren. Ich glaube, dass selbst Gesellschaftstheorie heute mehr Züge einer ästhetischen Theorie annimmt als die gute alte Soziologie, die von sozialen Klassen gehandelt hat. Ja, zum Beispiel, dass der Klassenbegriff heute seine Unhandlichkeit und seine Unanwendbarkeit immer mehr offenbart. Das zeigt eben auch, dass so Dinge wie kritische Theorie und Marxismus und so, die tatsächlich jetzt mehr und mehr in die Vergangenheit wegsinken. Das ist zumindest meine Beobachtung. Ja. Aber Fragen mit existenzieller Bedeutung, denen ich ausweiche, gibt es eigentlich nur zwei. Nicht? Man kann seinen Todeszeitpunkt nicht sinnvoll aus der Gegenwart heraus projizieren. Nicht? Ich denke da manchmal an ein in meinen Augen sehr bedeutendes oder tiefsinniges Theaterstück von Elias Canetti, Die Befristeten, heißt das. Ja. Und die Idee ist dabei, dass jedem Menschen von Anfang an ein Datum seines Verschwindens zugeordnet ist. Und es gibt da eine seltsame Person, die nennt sich der Kapsellan, der hängt den jungen Menschen eine kleine Kette um den Hals mit einer Kapsel, und in der Kapsel steht das Datum.
Ja.
Nicht? Und und die Befristeten wissen selber nicht, was in der Kapsel drin steht. Sie wissen nur, dass diese Kapsel das Datum trägt und das ganze Leben ist dann so ein ambivalentes Spiel mit der Versuchung, die Kapsel zu öffnen oder sie geschlossen zu lassen.
Ja.
Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Bild und insofern spiele ich auch in Canettis Stück Die Befristeten eine sozusagen Komparsenrolle und hüte mich da, Protagonist zu werden. Denn Protagonisten sind die, die der Versuchung nicht widerstehen können, hineinzuschauen.
Ja, also, ja. Aber wenn Sie dann aus diesem Standpunkt dann zurückdenken, wie oft müssen oder mussten Sie sich denn schon revidieren in Ihrem Leben? Weil Sie sprechen ja von Philosophie, dass Sie eigentlich generell von Langzeitfolgen sprechen, aber Langzeitfolgen setzt voraus, dass man das ja eben nicht absehen kann, was da draußen kommt. Also man lernt ja erst, indem man es gelebt hat. So, also wie oft wussten Sie, haben sich selber schon revidieren müssen in der einen oder anderen Aussage?
Naja, also ich glaube, die beste Antwort hierauf hat gegeben, ich glaube, es war Paul Valéry, der einmal gesagt hat, jeder Geist, den man für einen Großen hält, lebt von den Irrtümern, die ihn bekannt gemacht haben. Mhm. In meinem Fall betrifft das die Analyse des Zynismus. Ich habe damals zwar eine haltbare Intuition entwickelt, nämlich dass zynische Strukturen für die Phänomenologie des modernen Bewusstseins von großer Bedeutung sind, weit über das hinaus, was die Antike zum Phänomen Diogenes von Sinope und dergleichen zu sagen hatte. Und ich habe das, den Zynismus eben als das aufgeklärte falsche Bewusstsein definiert und habe da einen bedenklichen Irrtum damit verknüpft, weil ich behauptet habe, und das macht ja das Ganze, die letzten 200 Seiten meines immer noch bekanntesten Buches aus,
ja,
über das Weimarer Symptom. Ich habe damals über 200 oder 250 Seiten einer Schilderung von Bewusstseinszuständen in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegeben, in der Annahme, dass dies die historische Kulmination des zynischen Syndroms darstelle. Ich muss auch meine älteren Tage feststellen, dass das ein gewaltiger und gefährlicher Trugschluss war. Denn so traurig und bedrohlich es klingt, der Höhepunkt des Phänomens liegt noch vor uns. Ja? Das heißt jetzt gerade, wir haben zwar jetzt eine neomoralistische Welle in der Gesellschaft insgesamt, aber die wird gleichzeitig unterspült von einer, ungeheuren planetarischen Ausdehnung zynischer Phänomene. Ja. Und für mich ist das ein Phänomen wie Trump, ja, nur im Rahmen einer erweiterten Zynismusanalyse erklärbar. Und Zynismus hat ja was mit der Enthemmung von Unmoral zu tun. Ne? Das heißt, wenn Amoralismus nicht einmal mehr heuchelt, sondern wenn die Unanständigkeit, sozusagen die Maske fallen lässt, dann sind wieder goldene Zeiten für zynische Phänomene gegeben. Und das ist, ich würde sagen, das ganze letzte Jahrzehnt gehört zu einer neuen Kulmination dieser Erscheinungen. Und ich fürchte, wir haben noch mehr davon vor uns.
Ja, aber das Problem ist doch dadurch, wie Sie es eben beschreiben, dass diese Zeit, in der wir leben, extrem schnell ist. Und Philosophie bedingt aber Langsamkeit, würde ich behaupten. Und da ist wahrscheinlich, oder vielleicht, das müssten Sie mir jetzt sagen, der Widerspruch drin, dass man eben heute eben dadurch, dass man nicht mehr nachdenken kann, verliert die Philosophie und das Nachdenken, Selbstreflexion, wie man das auch nennt und so weiter, an Bedeutung. Und das, glaube ich, gibt dann eben die Schwierigkeit und den zu erwartenden Zynismus, indem man eben alle Moralzusagen über den Haufen wirft, wenn die Gesellschaft oder wer auch immer das eben verlangt in der Zeit.
Ich bin nicht sicher, ob wir es nur mit Beschleunigung zu tun haben. Natürlich ist das an der Oberfläche der erste Eindruck, der sich gar nicht vermeiden lässt, wenn man sieht, wie viel auf der Erde geschieht und wie viel wir davon zu hören bekommen und zu lesen bekommen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass die Grundstrukturen ähnlich sind wie in den 20er und 30er Jahren, in denen ja auch schon so etwas wie Beschleunigung beobachtet worden ist. Aber das Hauptsyndrom ist, was für die Demoralisierung ausschlaggebend ist, die Gleichzeitigkeit. Ja, also ich glaube, es hat auch einen Bezug zur Zeitlichkeit. Denn Beschleunigung bedeutet ja, es geschieht in einem gleichen Zeitmaß eine doppelte, dreifache Ereignismasse. Aber auch der andere Aspekt ist ebenfalls temporal. Es tritt ständig eins neben das andere. Es gibt ein langes Kapitel in meinem Buch, in dem ich sozusagen über die zynische Wirkung dieser kleinen, dieses kleinen Partikels und ausführlich rede. Ja? Also, dass alles mit allem synchron wird, ja? Und dass Synchronie in Bezug auf das Weltganze ja Chaos bedeutet. Ne? Ich glaube, und die Begegnung mit dem Chaos durch die Synchronisierung von allem mit allem löst eine tiefe Demoralisierung aus. Und zwar, weil es die Maßstäbe relativiert.
Und weil man sich nirgendwo mehr gebunden fühlt.
Man fühlt sich von allen Liaisonen sozusagen entkoppelt und ausgebettet. Nicht? Dieses Wort Ausbettung gehört, glaube ich, auch nach meiner Meinung zu den interessantesten und produktivsten Erfindungen im jüngeren soziologischen Wortschatz. Die Engländer sprechen da von Disembedding, was eigentlich noch witziger ist, ja. Weil hier eine zuerst eine Einbettung behauptet wird und die wird dann verneint. Ja, und das ist eigentlich analytisch schon sehr wertvoll, Denn genau darum geht es. Menschen sind zunächst mal in etwas eingebettet und meinen sich orientiert zu haben und aus dem werden sie dann herausgehoben. Ja. Also, und die Moderne als Vorgang fortschreitender Enteinbettung ist zugleich ein permanenter Angriff auf die moralische Urteilskraft. Ja, weil alles geht. Ja. Zumindest empirisch geht, läuft alles. Und die Empörungsreserven in den Menschen sind spätestens seit gestern aufgebraucht. Ja, also jeder Mensch hat mehr oder weniger Grund zu sagen, gestern konnte ich mich noch aufregen, aber ob ich es heute nochmal schaffe, ist mir nicht klar. Also daher ja auch eine neue Art von Intervention bei Intellektuellen, die ständig drucken lassen, sie würden gerne, dass die Öffentlichkeit sich über dies oder jenes mehr aufregt, als sie es faktisch tut. Nicht? Also die Welt besteht aus der Summe von Skandal, aber nur wenige werden besprochen.
Ja, weil es zu viele sind.
Ja. Aber das zu viel ist eine Erfahrung, die, wie gesagt, weniger aus der Beschleunigung als aus der Gleichzeitigkeit, aus der Gleichzeitigwerdung sehr viele Gegenstände hervorgeht. Ja.
Jetzt sprechen Sie an einem anderen Punkt von der the willing suspension of disbelief. Also wie Samuel Taylor Coleridge gesagt hat, also mich hat das beeindruckt, weil das eigentlich stimmt und weil ich auch dafür plädiere, wir müssen einen neuen Zugang finden zu vielen Dingen, indem wir erst einmal eben nicht mehr drüber nachdenken. Aber führt es diese freiwillige Außerkraftsetzung des Unglaubens? Mhm. Sie haben das eben gerade in Bezug auf die Kunst gesagt, aber die Bedingung, den Verstand nicht zu gebrauchen, würde doch Ihre Tätigkeit ad absurdum führen? Oder muss man intellektuell sein, um sich aus dem Realismus beamen zu können?
Ja, es gibt schon bei Nietzsche einen Hinweis darauf, dass er wünschte, beim Menschen so etwas wie ein Doppelkammersystem des Denkens zu entwickeln. Ein Gehirn für analytisches Verhalten und ein anderes für synthetische oder fantastische Operationen. Interessanterweise hat die jüngere Gehirnforschung genau diesen Tatbestand herausgearbeitet. Das menschliche Gehirn scheint in der Tat so lateralisiert zu sein, dass es die einen Aufgaben in einer Hälfte und die anderen in der anderen prozessiert. Die Schwierigkeit ist, Nietzsche selber glaubte ja, sie gelöst zu haben, ist dies von einem System in das andere hinüberzukommen, nicht? Dass wir zugleich im Realen und im Irrealen, dass wir zugleich in der analytischen Schärfe, ja, aber auch in der sozusagen träumerischen Zusammenfassung gleich virtuos werden. Nicht? Das ist eigentlich eine Aufgabe an den Künstler im Menschen. Nicht? Und wenn man überhaupt für solche humanistischen Großaussagen wie die etwa, dass jeder Mensch ein Künstler sei, eine sinnvolle Deutung finden möchte, dann lege sie vielleicht darin, nicht? Dass jeder Mensch in seiner Lebenszeit diese Aufgabe lösen soll, wie er zugleich misstrauisch und vertrauensvoll sein kann, wie er zugleich fantasievoll und analytisch unbestechlich sich verhalten soll. Nicht? Also im Grunde sind die Weltverhältnisse ein permanenter Appell an das, was man früher mal mit besserem Gewissen als heute Bildung genannt hat. Ne? Denn die Bildung ist eben diese Arbeit an dieser unendlichen Unwahrscheinlichkeit einer gelingenden Balance zwischen den Gegensätzen.
Ja. Also Menschen in sich sind ja auch gegensätzlich. Und einer der Sätze, die mich geprägt haben, die von Ihnen stammen, die ich auch viel zitiert habe auch schon, ist eben, Intellekt entsteht durch ungeschützten Verkehr mit Intellekt. Wie reagieren Sie aber, wenn Sie merken, dass das Gegenüber nicht über ausreichend Intellekt ausgestattet ist? Also wie begegneten Sie solchen Menschen?
Na gut, in der Einzelbegegnung spielt das keine besondere Rolle, weil man sich da von seiner Intuition einen Leitfaden geben lässt. Der Ernstfall dieser Angelegenheit tritt ja ein, wenn man vor einem Publikum ist und man spürt, dass die Wellenlänge nicht koordiniert sind.
Dann steht kein Widerhall.
Ja, also ja. Man kann sich dann einfühlen etwa in die Verlegenheit eines Kabarettisten, dessen Pointen nicht zünden. Und der spürt dann immer auch, dass er nie sicher sein kann, auf seinem eigenen Terrain zu operieren. Ja. Am deutlichsten ist es eigentlich, wenn man sozusagen das Milieu wechselt und man sieht, dass zum Beispiel Anspielungen, die in einer Gruppe wunderbar aufgelöst werden, in der anderen nicht verstanden werden. Ja. Und am deutlichsten ist es, wenn man einen Vortrag hält, einer vor einem sehr intellektuellen Publikum. Intellektuell sind Leute, die wissen, wann sie lachen dürfen, in der Regel. Ja? Und die nehmen sich auch sogar noch mehr Freiheiten zu lachen, als der Redner ihnen geben möchte, zeitweilig. Nicht? Also sie stellen zum Beispiel eben auch unfreiwillige Komik fest. Und man muss sich mit der Opferrolle abfinden. Wenn man bei einem provinziellen Publikum, um es so vereinfachend zu sagen, eine Scheu wahrnimmt, insbesondere gegenüber intellektuellen Gegenständen, nicht? Und es gibt ein Publikum, eine Art von Publikum, bei dem man sofort spürt, wenn man nur zwei oder drei Fremdwörter verwendet hat, kommt ihr Gehirn gleich in den anaeroben Bereich, nicht wahr? Und sie lassen sich erschöpft zurückfallen beim Zuhören, nicht?
Aber wenn Sie selbstkritisch wären, Sie als intellektuelle Elite, sind Sie denn noch nahe genug am Menschen dran?
Ja, ich denke schon. Ich bin, glaube ich, sehr nahe am Menschen, weil ich mich selber ja als Membran benutze, ja, und sozusagen auch von der eigenen Allzumenschlichkeit her mir erlaube, auf andere zu schließen.
Also sind Sie demnach, achten Sie selber auch noch auf Lesbarkeit Ihrer Texte und wollen Sie verstanden werden?
Ja, ich will schon verstanden werden, ja, aber ich will vor allem, dass die Leser bei allem auch spüren, dass die Sprache zwischen uns ist. Ja, also es soll nicht wie eine unsichtbare Flüssigkeit in sie hineinlaufen. Also als wäre ich ein Tagesschausprecher, der mit einer Art Nullsprache ins Ohr des Rezipienten hineinplätschert. Nein, Sie sollen schon sehen, dass Sprache zwischen uns ist und dass das eine, ja, und dass das manchmal eben eine sozusagen eine Verlängerung des Elfenbeins, ein Anbau an den Elfenbeinturm ins Öffentliche beinhaltet. Ja. Also mir ist es ungeheuer wichtig, daran zu erinnern, dass die Sprache das Allerheiligste einer Kultur ist. Ja. Und wer an ihr nicht mitarbeitet, selbst wenigstens als Leser eine Teilhabe gewinnen. Nicht? Deswegen bin ich eben auch gegen den Trivialroman und deswegen bis hin zu Elena Ferrante, also all die so eine Nullsprache schreiben, nicht? Also, sind im Grunde in meinen Augen eher Schädlinge für das, für die allgemeine Intelligenz, ja, weil von ihren Werken keine Spracherziehung ausgeht. Also ich finde, das muss immer dabei sein. Ja, also es ist ein leiser, unmerklicher Bildungsauftrag in guter Prosa. Und an dem will ich mich auch messen lassen.
Aber ja, das mag wünschenswert sein, Ihre Einstellung. Mhm. Und ich finde das absolut höchst wichtig. Aber wem gibt es denn noch was zu sagen? Also wer ist denn noch, wie Sie auch sagen, Aufhörer, also Zuhörer? Und diese philosophischen Fragen an die Interessierten, also die Interessierten, das wird meiner Ansicht nach im Moment immer eine immer kleinere Menge.
Das kann sein, ja. Andererseits, es wird auch immer mehr gelesen. Also es gibt zwei gegenläufige Beobachtungen. Eine, die traurig macht, eine, die ein bisschen Hoffnung lässt. Und bei dieser Doppeldiagnose, glaube ich, muss man es für den Augenblick belassen. Ich weiß zumindest, dass ich bis auf ein oder zwei Publikationen noch nie weniger als 10.000 Bücher habe verkaufen können. Das gilt unter Menschen der schreibenden Zunft als eine relativ erfolgreiche Position. Ja. Und mit meinem frühen Buch, dem Buch über den zur zynischen Vernunft, haben wir mit den Sonderauflagen zusammengerechnet 150.000 Exemplare publiziert. Also ich kann mich nicht kulturpessimistisch einigeln auf einer elitären Position. Das liegt mir ganz ferne.
Und trotzdem, die Welt will ja nicht begreifen. Die Welt folgt dem Gefühl und das hat nicht immer recht, das Gefühl. Mhm. Aber die Welt, wo ist denn das und wo entsteht also noch Reibung an Ihren Texten?
Nun ja, die Reibung entsteht einmal mehr lateral, das heißt von Schriftsteller zu Schriftsteller. Also wir haben, das Publikum selber reibt sich vielleicht nicht wirklich, wenn es rezeptiv ist. Aber Reibung entsteht durch Eifersucht und durch Dissidenz mit Kollegen. Mit dem Publikum sich zu streiten, das ist eine Erfahrung, die kaum vorkommt. Man streitet sich mit Rivalen, beziehungsweise mit Leuten, die ideologisch unzufrieden sind mit dir. Solche gibt es ja auch. Nicht? Gab es früher übrigens sehr viel mehr. Nicht? Also als ich in den Mitte der 80er Jahren wahrgenommen wurde, hat man in mir eine Figur gesehen, die aus dem linken Lager kommt, unverkennbar. Ich habe ja auch immer Heinrich Heine sozusagen als meinen Schwurheiligen in dem frühen Buch an meiner Seite. Aber es war eine Art von linker Schriftstellerei, die mit den standardisierten Formen fast nichts mehr gemeinsam hatte. Vor allem, sie hatte eine andere Atmosphäre. Diese Bücher waren heiter, nicht? Und das war eigentlich ein Bruch mit dem Milieu. Und diese Heiterkeit wird mir auch heute noch von manchen Autoren nicht verziehen. Nicht? Und sie glauben ganz allgemein, dass Heiterkeit rechts ist.
Ja. Ja, und da gibt es natürlich oft Widerspruch in ihren Aussagen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn dieser Widerspruch öffentlich ausgetragen wird, also in der FAZ oder in der NZZ oder wie auch immer, wenn man da Kommentare liest, habe ich manchmal das Gefühl, dass der, der sich dort widerstreitet mit Ihnen, die metaphysische Ebene Ihrer Behauptungen oder Ihrer Philosophie gar nicht erreicht hat und den Text zu direkt gelesen hat.
Ja, das kommt vor.
Ja?
Ja, das kommt vor, ja.
Und wie haben Sie denn...
Aber das sind dann eben, das sind dann Leute, die eigentlich aber eigentlich nicht diskutieren, sondern die sich abreagieren. Das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Aber wissen Sie, ich bin in meinen Jugendjahren habe ich ein psychodynamisches oder psychotherapeutisches Jahrzehnt durchlaufen. Wir haben in den Encounter-Gruppen der späten 70er Jahre Dinge erlebt, neben denen die heutigen sozusagen Kollegenbeschimpfungen geradezu harmlose Präludien sind. Das ist meine Grunderfahrung. Die Welt der Affekte ist doch sehr, 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 sehr groß und sehr zerklüftet. Und eigentlich soll man froh sein, wenn überhaupt was rauskommt. Ja, weil unsere Welt ist eben ist nicht das Land des Lächelns. Nicht? Das wird zwar im Prozess der Zivilisation angestrebt, nicht? Dass alle zu allen nett sind. Aber dieses Land des Lächelns ist doch voller Falltüren und zweiter, dritter Vorhänge, hinter die man auch schauen soll. Ne? Und wenn gar nichts rauskommt, ist es fast noch unheimlicher als im Gegenteil. Nicht?
Ja. Kennen Sie denn Sentimentalität? Also, dass Sie
ja, sehr. Ich bin ein sehr sentimentaler Pudel. Ja. Ja, ja.
Sagen Sie mit einem Lächeln. Sagen Sie mit einem Lächeln.
Ja, das ist ein. Das ist eigentlich nur dies, dass man von. Das letzten Endes führt es ja auf die Frage, die in der ästhetischen Beurteilung Kitsch heißt. Ne? Ob man. Und Arnold Gehlen hat einmal eine sehr einleuchtende Definition von Kitsch gegeben, indem er sagt, das ist so eine Abkürzung des Weges zum großen Gefühl. Ich denke, das kann man kaum besser sagen. Und der Effekt ist damit auch genau beschrieben. Man muss nicht immer über große Vorbereitungen zur Rührung kommen. Ne?
Man trifft sein auch ganz schnell.
Es kann auch, die Rührung hat eigentlich eher Überfallcharakter. Nicht? Und wenn man so beschaffen ist, dass man Überfälle dieser Art grundsätzlich abweist, dann ist man, glaube ich, übermäßig gepanzert. Nicht? Also ist man in Richtung der Coolness oder der Kälte, um es mit dem Kollegen Lethen zu sagen, ein paar Schritte zu weit gegangen. Nicht? Ja.
Wir bin ja heute da, um über Ihre Hände dann auch noch zu sprechen. Wir kommen quasi in die letzten 10% unseres Gesprächs. Und hat Philosophie irgendetwas Haptisches?
Ja, also haptisch nicht in dem Sinne, dass sie richtig anfasst, aber es gibt von Anfang an schon in den Tagen des Aristoteles die Beobachtung, dass die Intention, das heißt der Wunsch, etwas zu sagen, manchmal von der Wortseite her im Stich gelassen wird Und in dem Augenblick kommt die Hand ins Spiel, insbesondere mit Hilfe des Zeigefingers. Und der Zeigefinger deutet dann auf dieses Ding da, dessen Namen ich im Augenblick vermisse. Und ich gebe dann eine Zeigefingerdefinition einer gegebenen Sache, nicht? Das ist eben was deiktische, also Definition heißt, also definieren durch draufzeigen, Toditi, dies da. Ja. Und das ist eine Vorstufe sozusagen der philosophischen Begrifflichkeit. Also es greift zwar nicht, aber es zeigt immerhin schon. Also und der Abstand zwischen dem Zeigen und dem Greifen ist eigentlich der Eingang in die Händefrage von der philosophischen Seite her. Ich habe in einem meiner Bücher ein Kapitel untergebracht unter der Überschrift Zeigefingergedanken. Das ist in dem Buch Weltfremdheit, glaube ich, enthalten.
Aber ist denn, wenn Sie das schon so sagen, mit dem Hinzeigen, zeigt dieser Finger auf die Moral oder auf den Verstand?
Nein, weder noch. Sie zeigt auf Dinge, die man nicht, zu denen einem der Name fehlt.
Ja.
Mhm. Ja, oder bei der Gegenüberstellung eines Zeugen mit mehreren Verdächtigen. Er zeigt der Zeuge auf die Person, die dem beobachteten Täter am meisten ähnelt.
Ja. Ja.
Also das ist nicht so in den großen Horizont von Verstand oder Gefühl hinein oder von Moral oder Sitte, sondern es ist wirklich ganz dinglich, ganz konkretes Zeigen heißt einen Gegenstand auswählen mit der Intention, nicht? Und es ist so, als hätten wir mit Hilfe des Zeigefingers sogar so eine Art Zeigestab am Leibe, und aus dem heraus wird dann die Funktion des Lehrers abgeleitet, nicht? Der Lehrer hat nämlich tatsächlich einen Zeigestab in der Hand. Es gibt ein antikes Mosaik, das berühmte Philosophenmosaik, das heute im Museo Nazionale von Neapel zu sehen ist. Auf diesem Philosophenmosaik demonstriert ein antiker Philosoph ein Weltmodell, das in Gestalt einer Sphaira, also einer Kosmoskugel, auf einem kleinen Podium liegt. Und da hat er schon einen Zeigestab in der Hand. Der antike Name dafür ist Radius, ein Strahl eigentlich. Ne? Ja. Und das ist eine glückliche Verbindung, nicht, dass wir den Zeigefinger wie eine Antenne handhaben können, aus dem sozusagen ein Strahl hervorgeht, der auf ein Ding hinläuft. Ja. So wie der Gedanke des Philosophen auf diese Kosmoskugel zielt, mit Hilfe eines Stabes, der Strahl heißt.
Ja.
Ich meine, besser und deutlicher kann man sozusagen die Art und Weise, wie die Hand ins Spiel kommt, gar nicht illustrieren. Ja. Von der Hand geht ein Strahl aus. Und wenn der Strahl richtig trifft, dann wird es ein Begriff.
Sie haben jetzt immer mit der rechten Hand gezeigt, deshalb gehe ich davon aus, Sie sind Rechtshänder.
Ja, ja.
Dann die 6 Fragen bezüglich der Hände. Wobei brauchen Sie denn besonderes Fingerspitzengefühl? Heißt nicht nur im Philosophischen, sondern vielleicht auch ganz allgemein im Leben.
Fingerspitzengefühl, ja. Na ja. Am meisten eigentlich, wenn unbekannte Leser anrufen, die auf irgendeinem Weg in den Besitz meiner Telefonnummer gekommen sind, um mit denen im richtigen Ton zu reden.
Gut. Wann hatten Sie zuletzt ein glückliches Händchen?
Ein glückliches Händchen, ja. Das hatte ich, glaube ich, mit in Zusammenarbeit mit dem glücklichen Händchen meiner Frau beim Kauf unseres neuen Familienfahrzeuges, das hier vor der Tür steht, in Gestalt eines grauen VW-Busses.
Also ganz profan. Ganz profan, sage ich.
Ja, sehr profan, ja, ja.
Wem würden Sie gerne mal die Hand reichen?
Die Hand reichen, ja. Ich glaube, ich würde gerne Papst Franziskus einmal die Hand reichen. Und ungefähr so mit der, naja, irgendwie, würde ich sagen, gibt mit der Empfindung, wie es vielleicht auch Thomas Mann gehabt hat, als er den damaligen Papst traf, das war, glaube ich, Pius XII., so eine, zu sagen, wir müssen von einem erweiterten Heiliggeistbegriff ausgehen. Und so gesehen auch von einem erweiterten Begriff der Kollegialität.
Ja, also da würde wahrscheinlich auch wieder die Sentimentalität ins Spiel kommen.
Auf jeden Fall, ja, total sentimental. Ja.
Hand aufs Herz, was war Ihre emotionalste Berührung?
Die emotionalste Berührung? Naja, also ich will ja da keine Liebesgeschichten ausbreiten, ja. Aber ich glaube, einer der emotionale Höhepunkte, hat mehr Tiefe als Höhe. Das war der Moment, wo ich erfuhr, dass ich Vater werde.
Also es war ein Moment und nicht eine tatsächliche Berührung.
Es war nicht taktil.
Ja? Ja.
War nicht taktil, ja. Ja.
Und die letzte Frage ist, Ihre Hände mögen am liebsten?
Meine Hände mögen am liebsten. Naja, das sage ich nicht.
Da hüllt er sich in Schweigen, der Philosoph. Ja. Herr Sloterdijk, es war mir ein großes Vergnügen, hier sein zu dürfen und mit Ihnen ins fast schon Plaudern zu kommen. Und herzlichen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen weiter alles Gute.
Danke.
Bleiben Sie gesund.
Ja, Sie haben mich zu Äußerungen verführt, die ich wirklich nicht vorbereitet hatte.
Ja. Vielen Dank.